Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Focus Future, der Podcast, der die Zukunft im Visier hat.
In dieser Episode sprechen wir über die Wechseljahre. Die Japaner interessanterweise nennen das Konenki, Jahre der Erneuerung oder auch Zeit der Veränderung. Frauen und Männer durchlaufen sie. Die Wechseljahre sind eine wichtige Phase in unserem Leben. Wir werfen heute einen ganzheitlichen Blick auf diese schwierige und doch gleichzeitig auch spannende Zeit in unserem Leben. Und dazu dürfen wir die Patricia Kocherscheid begrüßen. Sie ist Wechseljahre-Beraterin und Coach für Frauen in der Lebensmitte. Herzlich willkommen, Patricia.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Elisabeth. Ich habe mich total darüber gefreut. Du weißt, dass ich schon lange ein Fan von eurem Podcast Focus Future bin.
Ah,
und dass ich heute sozusagen selbst mit dabei sein darf mit meinem Herzensthema, das freut mich ungemein.
Sehr gut. Du befasst dich ja beruflich mit den Wechseljahren. Also wie gesagt, du bist Wechseljahre-Beraterin. Wie muss ich mir deine Arbeit vorstellen?
Sehr vielfältig vor allem. Ich sage immer so vielfältig, wie die Wechseljahre auch vielfältig sind. Das heißt, ich arbeite, so wie wir das vielleicht auch von anderen Coachings kennen, im 1:1, vorwiegend mit Frauen, aber tatsächlich auch mit Männern, um ihre ganz individuellen Fragen beantworten zu können und sie an der anderen Stelle vielleicht auch beraten zu können. Darüber hinaus bin ich aber auch für Krankenkassen oder für Unternehmen beauftragt, entweder Informationsveranstaltungen zu halten, Vorträge zu geben, vielleicht auch mal kleinere Workshops oder, auch das ist tatsächlich angefragt, Kurse, die über mehrere Wochen gehen, wo es um einen auch schönen Austausch dann geht mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass sie sich über ihre Themen eben austauschen können, Ideen miteinander teilen können und somit auch eine schöne Gemeinschaft entsteht, wo man auch sich gegenseitig unterstützen kann. Also genau, es ist eine sehr vielfältige Aufgabe, was ich sozusagen beruflich mache. Und als kleines Nebenhobby, das hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch ja auch besprochen, bin ich auch im Vorstand des Deutschen Verbandes für Wechseljahreberatung. Der fokussiert sich weniger auf die Betroffenen direkt, sondern auf die Wechseljahre-Beraterinnen, von denen es auch immer mehr gibt in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Und wir möchten diesen Beraterinnen einfach eine Plattform bieten des kollegialen Austausches und auch der qualifizierten Weiterbildung.
Sehr spannend, sehr vielfältig. Also was ist denn eigentlich so das Spannendste, Interessanteste an der Arbeit, an deiner Arbeit?
Das ist tatsächlich die von mir vorhin schon angesprochene Vielfalt. Es ist, es ist jeden Tag etwas Neues. Es ist jeden Tag eine etwas andere Fragestellung, die Frauen und Männer mitbringen. Es ist eine sehr dankbare Aufgabe, weil man viele Antworten erarbeitet. Manchmal arbeitet man sie gemeinsam mit den Betroffenen. Und das Spannende ist, dass es vor allem ein Thema ist, was auf der einen Seite noch so ein bisschen unterschätzt wird vielleicht von vielen, vielleicht auch tabuisiert wird. Also es ist dort auch noch eine Menge an Aufklärung und Sensibilisierung zu tun. Ja, und es ist eben häufig auch vor allem inhaltlich viel mehr, als man denkt. Ne? Es ist eben viel mehr als die klassischen Symptome, von denen wir vielleicht sprechen, die wir auch in der Werbung suggeriert bekommen. Mhm. Die Frau mit der Einlage beim Yoga oder mit dem Fächer, die Hitzewallungen oder was auch immer so dort für Bilder entstehen. Und am Ende ist es aber viel, viel mehr als dieses Körperliche. Es ist vor allem ganz, ganz viel, was die Seele, was die Psyche berührt. Und eben diesen Lebensumbruch insgesamt vielleicht in der Phase irgendwo zwischen dem Alter von, ich sag mal, 40 und 60.
Eine sehr spannende Zeit. Also das habe ich schon auch selber so erlebt. Aber ich habe gelesen, dass vor kurzem die berühmte Hollywood-Schauspielerin Naomi Watts ein Buch über ihre Wechseljahre geschrieben hat. Fand ich erstaunlich. Das wird breit diskutiert und interessant ist auch, bei ihr haben die Wechseljahre mit 36 Jahren schon begonnen. Oder man stellt sich ja, das sind viel, viel älter vor. sie beschreibt, was sie da erlebt hat, wie das auch, wie sie sich allein gefühlt hat. Aber vielleicht das nur so ein bisschen als Aufhänger zu zeigen, dass die Wechseljahre tatsächlich langsam ins Rampenlicht kommen. Aber welche Veränderungen erleben denn eigentlich Frauen in dieser Lebensphase? Was hörst du in deiner Praxis?
Also gerade wenn wir von den jüngeren Frauen sprechen und ich sag mal 36, was du gesagt hast von Naomi Watts, das ist wirklich sehr, sehr jung.
Sehr jung.
Dass man dort tatsächlich solche, ich sag mal, Symptome schon hat, dass man sie überhaupt den Wechseljahren zuschreibt. Ne?
Dass man überhaupt daran denkt, oder?
Dass man überhaupt sein könnte. Daran denkt.
Ja.
Vielleicht sogar zu einem Arzt geht und eine Art von, ich sag mal, Diagnose bekommt, ja, eine Bestätigung. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass die jüngeren Frauen, und da rede ich so Ende 30, Anfang 40, wo es dann doch bei den meisten losgeht, ich sag mal rein biologisch losgeht, dass die ersten Zyklen ohne Eisprung stattfinden. Das heißt, das wichtige Hormon Progesteron, dass es eben zu sinken beginnt. Und das sind so manchmal sogar eher subtile Symptome, dass man ja vielleicht Wassereinlagerungen bekommt, weil Progesteron ist unter anderem ein entwässerndes Hormon oder was bei der Entwässerung hilft, dass man sich eben fragt, ne, warum habe ich plötzlich dickere Gelenke, warum kriege ich den Ring nicht mehr ab, es ist doch gar nicht Hochsommer. Das können aber auch erst, ich sag mal, so Stimmungsschwankungen sein, dass man sich vielleicht auch ein bisschen gereizter fühlt, dass man vielleicht auch hier und da mal eine schlaflose Nacht hat, also solche Themen, die dann durchaus häufiger genannt werden. Ja, und wenn es dann weitergeht, wenn wir dann so ein bisschen weitergehen, auch in Richtung dann der Menopause, das ist ja die letzte Blutung im Leben einer Frau, dann, wenn wir so um diese Phase herum sind, dann ist es tatsächlich eher so, dass es dann die klassischeren Symptome sind, mit denen die Frauen dann kommen. Ne? Das ist das Bäuchlein, das wächst unweigerlich, die Muskelkraft lässt nach, man ist ausgelaugter, man hat vielleicht tatsächlich auch Themen mit Hitzewallungen tags oder gar auch nachts und kann deswegen vielleicht schlechter schlafen. Viele Frauen wachen nachts auf, können dann nicht mehr so gut einschlafen, fangen dann das Grübeln an oder wachen einfach morgens ganz früh auf und kämpfen dann auch so ein bisschen mit dieser auch Tagesmüdigkeit, die sie haben. Und ja, ich könnte stundenlang jetzt über Symptome erzählen, aber wenn du fragst, was ist so das Häufigste, das sind eigentlich so viel mehr die Fragen drumherum. Das ist die Frage, sind das jetzt die Wechseljahre? Ist es vielleicht was ganz anderes? An wen kann ich mich wenden? Das sind teilweise ganz praktische Fragen. Wo sind Ansprechpartner? Mhm. Mit wem kann ich mich mal austauschen? Also sehr, sehr vielfältig tatsächlich.
Ja, und vielleicht auch unklar, oder? Also, ja, oder wenn halt plötzlich was kommt, was du sagst, die Wassereinlagerungen, also es ist so eine Ungewissheit vielleicht auch, oder? Also ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung so wie nach, was geschieht hier, oder? Also,
genau, das ist, und auch hier wieder sowohl körperlich als auch psychisch, ne? Das eine ist so, ach, jetzt, manche Frauen berichten, ich fühle mich, so wie ich mich gefühlt habe in der Schwangerschaft und Stillzeit, also so rein emotional, ne? Einen Tag lachen, am anderen Tag weinen und umgekehrt, also so Stimmungsschwankungen, die man vielleicht hat oder aus dem heiteren Himmel plötzlich, dass man dann nah am Wasser wieder gebaut ist. Also das sind so Dinge, die sehr stark verunsichern, die vielleicht auch deswegen verunsichern, weil man bei, ich sag mal, wenn man sich ärztlichen Rat und Hilfe sucht und viele Ärzte, gerade die Hausärzte, sind auch möglicherweise gar nicht so tief ausgebildet, ja. Selbst die Gynäkologen nicht überall. Und dann bekommen diese Frauen, häufig noch recht junge Frauen, Anfang, Mitte 40, eben dann gesagt, na ja, du bist überarbeitet. Das ist der Stress. Aber es ist es häufig gar nicht. Und das verunsichert ganz stark. Sie fühlen sich einfach nicht so ernst genommen. Und auch das Körperliche, da geht's eigentlich ähnlich, ne? Da werden dann sogar vielleicht Rheumafaktoren gemessen im Blut. Die Schilddrüse wird untersucht, weil es teilweise ähnliche Symptome sind und man findet nichts. Und keiner kommt drauf, dass es vielleicht diese hormonellen Veränderungen sein können, die in Wechseljahren einhergehen. Ja, also Verunsicherung tatsächlich.
Ja, dass man vielleicht sogar als Hypochonder abgetan wird oder
ja,
so unklar ist.
Genau, also es kommt jetzt nicht so häufig vor, wobei ich muss gestehen, wenn die Frauen zu mir kommen, Gott sei Dank, dann sind sie meist ja schon auch in gewisser Weise vorbereitet. Ja. Du hast vorhin das Buch von der Naomi Watts angesprochen. Es gibt ja viel Literatur inzwischen zu dem Thema, auch viele Prominente, die ja über ihre Wechseljahre sprechen. Genau, also von daher, es passiert Gott sei Dank eine ganze Menge an der Stelle.
Sehr gut. Und dann bei den Männern, also die Männer machen ja auch Veränderungen durch. Weil gerade jetzt, gerade kürzlich, habe ich immer wieder Videos gesehen oder gelesen, wie Männer, die um die 50 rum, vielleicht jünger, ein bisschen älter, sich Testosteron spritzen lassen und plötzlich die ungeheuren Muskelpakete, ja vor allem sich aufbauen können. Vor allem hört man das so von diesen Tech-Milliardären. Sind das die Wechseljahre der Männer?
Das ist eine tatsächlich gute Frage. Es wird ja zuweilen sogar kontrovers diskutiert, gibt es die Wechseljahre des Mannes überhaupt? Und ich sage dann immer, mir ist egal, wie ihr es nennt. Fakt ist, dass zum einen auch bei den Männern tatsächlich sich hormonell was ändert. Du hast es angesprochen, das Testosteron ist so das Vorherrschende, wobei man immer betonen muss, dass für beide Geschlechter alle umgangssprachlich genannten Sexualhormone wichtig sind, aber bei den Männern ist es eben das Testosteron. Es sinkt wesentlich langsamer über die Zeit, also die Kurve ist sozusagen wesentlich flacher als bei den Frauen, deswegen sind meistens die Veränderungen auch nicht so abrupt oder schnell spürbar, aber ja, du hast es angesprochen, das ist tatsächlich auch bei den Männern so, dass die Muskelkraft nachlässt, dass sie sich, und das sind eigentlich so die häufigsten Themen, mit denen dann auch ich konfrontiert werde von den Männern, dass sie sagen, Mensch, ich fühle mich nicht mehr eben so energiegeladen, bin vielleicht auch vergesslich, ja, also das ist so, das ist ganz, ganz schön. Ich habe auch eine Vortragsreihe unter anderem eben für die Wechseljahre oder über die Wechseljahre des Mannes und dann bringe ich immer das Beispiel und sage mal, Mensch, Männer, euch geht's doch bestimmt mal genauso wie uns Frauen, ne? Ihr geht in den Keller und dann seid ihr da und wisst gar nicht mehr, fragt euch dann, was wollte ich da eigentlich? Und dann sagt, ja, genau. Also das heißt, also dort sind viele Symptome tatsächlich, die so auch das Gehirn betreffen, ne, alles, was so im Kopf passiert. Und genau wie bei den Frauen, muss man sagen, ist eine ganz häufige Frage, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben noch anfangen? Da verändert sich gerade viel, nicht nur körperlich. Das kennst du auch, ne, die Männer, die dann, weiß ich nicht, so ein Bäuchlein ansetzen. ähnlich wie wir Frauen tatsächlich, ja.
Halt auch, genau.
Es wird vielleicht ein bisschen anders gesehen, ne? Also wir Frauen gucken da sehr kritisch drauf, die Männer finden es dann gemütlich. Ich weiß es nicht, ist jetzt eher scherzhaft gemeint. Aber vom Prinzip her will ich sagen, sind es viele, viele Themen, die da sehr, eine sehr große Schnittmenge ist einfach da zwischen Frauen und Männern. Ja? Und im Übrigen sind die Männer genauso dankbar, dass sie mal über ihre Themen sprechen dürfen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema.
Stimmt schon, das war immer nur ein Frauenthema bis jetzt, oder? Die Männer konnten ja, was weiß ich, zum Beispiel Zeugungsfähigkeit, Männer können bis, was weiß ich, wie lange Kinder zeugen, die Frauen verlieren diese Fähigkeit. Also, das ist schon ein, denke ich, ein großer Unterschied.
Das ist so. Also dieser Punkt tatsächlich, ne? Das ist, wenn man mal so drauf guckt und sagt, wo ist der größte Unterschied oder wo kann man so handfest machen, Männer, Frauen, dann ist es tatsächlich dieses Thema rund um die Fruchtbarkeit. Das ist für Frauen auch ein schwieriges Thema, weil das so eine gewisse Endlichkeit irgendwo, ja, beinhaltet. Auf der anderen Seite ist es aber auch hier für viele Frauen tatsächlich eine Befreiung. Ne? Sie bluten nicht mehr, sie müssen nicht mehr verhüten. Also da wird ihnen tatsächlich auch, und es ist ja häufig bei den Frauen, so eine gewisse Last einfach von den Schultern genommen. Ne? Und klar, bei den Männern ist es so, die verlieren eben diese Zeugungsfähigkeit nicht. Wobei ich immer sage, wenn ich das hier auch so offen einfach frei sagen darf, ne, die verlieren die Zeugungsfähigkeit nicht. Aber auch was das Thema Kinderwunsch oder auch tatsächlich, ich sag das mal so medizinisch, Qualität der Spermien angeht, die verändert sich schon auch, ja. Also ein bisschen was tut sich da auch. Das ist so der größte Unterschied. Wobei ich immer sage, so dass die Fragen, mit denen sich beide Geschlechter beschäftigen, die sind dann wiederum aber ähnlich.
Ja, spannend. Also ich bin ja jetzt 66. als ich in die Wechseljahre kam, also so ungefähr vor 16 Jahren, da war das kein Thema. Es war nicht mal ein Tabu. Es war einfach kein Thema. Ich erinnere mich so genau. Ich hatte eine Chefin, die auch so in meinem Alter ungefähr war, die litt unglaublich unter den Wechseljahren, und zwar hatte sie Wallungen, das lief nur so runter, und das in einem Corporate Büro, also wo man, bitte, da ging man noch mit Döpies und so zur Arbeit. Also da, sie, ihr größtes Problem war, sie musste das irgendwie verdecken, das durfte nicht sein. Aber allgemein war es, dass eigentlich Frauen hatten Wallungen. Das war die einfache Deutung der Menopause. Wie wird das heute diskutiert? Jetzt mal außerhalb von deiner Praxis, wo ja Menschen doch schon hinkommen, die sind schon ein bisschen sensibilisiert. Wie erlebst du die Wechseljahre allgemein in der Gesellschaft?
Ja. Ich gucke mit zwei Brillen drauf, Elisabeth. Die eine Brille ist natürlich, und das kann ich nicht ganz absetzen, das ist natürlich schon die professionelle Brille. Warum? Weil wir ja heutzutage durch Social Media so in einer Blase leben. Du kannst dir vorstellen, bei mir poppt, egal auf welchem Kanal, poppt alles hoch rund um die Wechseljahre. Da würde ich dann...
kenne ich.
Da wird eine ganze Menge drüber gesprochen, geredet, und zwar aus allen Richtungen.
Ja.
Wenn ich dann aber sozusagen auf die Straße gehe, im privaten Umfeld, und man bekommt mit, dass ich in dem Beruf tätig bin, dann höre ich ganz häufig, oh, sowas gibt es? Bei uns wird da nicht drüber gesprochen. Selbst unter Freundinnen nicht unbedingt, ja. Mit der Mutter vielleicht nicht, mit der Tante nicht und auch im Sportverein nicht, obwohl alle auf der Yogamatte plötzlich Gelenkprobleme kriegen, ja. Ich dachte das jetzt so ein bisschen schmunzeln, aber niemandem dazu nahe treten. Aber es ist tatsächlich so, dass ich es auch sagen würde, es ist immer noch eher, dass weniger drüber gesprochen wird. Aber die positive Nachricht ist, es wird drüber gesprochen und es fängt an und es geht und es betrifft wirklich alle Bereiche. Ne? Du hast vorhin von den sozusagen berühmten Persönlichkeiten gesprochen, und da gibt es ja noch eine ganze Menge mehr. Auch in Deutschland haben wir einige Schauspielerinnen, Moderatorinnen und so weiter, die inzwischen über ihre Wechseljahre Bücher geschrieben haben. Immer mehr Ärztinnen nehmen sich des Themas an und sprechen darüber, machen tolle Aufklärungsarbeit. Es gibt Initiativen, ich sag mal, eine Prominente aus Deutschland zu nennen, das ist die Initiative Wir sind 9 Millionen, wo einige Aktivistinnen inzwischen auch eine tolle Plattform geschaffen haben, auch in Richtung der Politik. Auch da passiert eine Menge. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber zum Beispiel letztes Jahr im Oktober hat hier in Deutschland die CDU-CSU-Koalition tatsächlich einen Antrag im Bundestag gestellt auf eine nationale Menopausenstrategie. Wer hätte sich auch gedacht? Ja, eine konservative Partei, die sowas voranbringt. Und tatsächlich haben die Wechseljahre, zumindest das Wort Wechseljahre ist sogar auch jetzt zu Beginn des Jahres in unserem Koalitionsvertrag geschafft. Also das heißt, auch in der Politik wacht man auf, die Krankenkassen wachen auf tatsächlich. Ja. Dort passiert eine Menge. Ja, und auch, ich sag mal, den Zulauf, den wir, ich habe vorhin den Verband für Wechseljahreberatung genannt, spüren, zeigt, dass eben dort auch immer mehr Nachfrage ist an Beratung und auch an Zusammenarbeit. Also das ist toll zu sehen. Es passiert eine ganze Menge. Und auch ihr in der Schweiz seid ja ganz prominent mit der Frau Professor Stute vom Inselspital Bern, die da auch eine ganze Menge forscht und ganz, ganz viel für das Thema Frauengesundheit und insbesondere die Wechseljahre macht.
Ach so, habe ich nicht gewusst, die Frau habe ich nicht gekannt. Muss genau, ich nachschauen. Aber jetzt wieder zurück in deine Praxis zu kommen als Coach. Was sind denn die drängendsten Fragen, die Menschen haben, die zu dir kommen?
Ja, ich sag mal so, wenn es eine Workshop-Situation ist, wo mehrere Frauen, die sich auch nicht kennen, zusammenkommen, die sich informieren wollen, dann ist die dringendste Frage, wann ist es denn vorbei? Dann sage ich immer, ja, so cool. Ich habe die Glaskugel nicht mitgebracht. Und diese Frage ist sicherlich zum einen ein bisschen scherzhaft gemeint, zeigt aber tatsächlich auch wieder so um diese Unsicherheit und dieser Wunsch nach Normalität. Das wünschen wir uns ja, ne, gewisse Stabilität im Leben. Und ich glaube, die Frauen wollen dann einfach verstehen, okay, was sind denn so die wichtigsten Themen und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Habe ich vielleicht selber was in meinem Köfferchen, was ich tun kann? Und vor allem auch immer die Frage, an wen kann ich mich wenden? Also wer ist denn eigentlich mein Ansprechpartner, wenn man gerade vielleicht beim Hausarzt nicht weiterkommt, vielleicht auch der Gynäkologe, die Gynäkologin nicht so sich viel Zeit nehmen kann? Ja. An wen kann ich mich wenden? Was von diesen 10.000 Angeboten, die ich da eben im Internet finde oder auch Bücher, die ich lesen kann, ist denn seriös? Was rätst du mir? Das sind so die Fragen, wenn es in einem Gruppenkontext ist. In der Einzelberatung, da kennen mich in der Regel ja die Klientinnen schon und die kommen dann mit ganz konkreten Fragen. Ne? Das ist ganz häufig eben dieses auch Emotionale, was die Seele, was die Psyche angeht. Wie gehe ich mit diesen Stimmungsschwankungen um? Wie erkläre ich es auch meinem Umfeld? Weil das verunsichert ja auch das Umfeld ganz häufig. Es sind aber teilweise auch tatsächlich bis in medizinische Fragestellungen rein. Gerade wenn es Frauen sind, die vielleicht noch Begleitthemen haben, ne, die vielleicht vom Grundsatz her schon ein Problem mit der Schilddrüse haben oder die keine Hormone nehmen dürfen und sagen, okay, was ist denn vielleicht eine natürliche Alternative? Das sind eigentlich so die Hauptfragen, die da so kommen. Und es ist immer eine sehr, ich sag mal, individuelle Begleitung dann. Von daher, also die eine Frage aus dem Gruppenkontext, habe ich gesagt, die da kommt, die ist meistens etwas scherzhaft gemeint, aber es gibt eigentlich nicht so die Frage aus dem 1:1, weil, wie vorhin gesagt, diese Lebensphase betrifft einfach so viele Bereiche und sie ist relativ lang und jede Frau bringt eine andere Geschichte mit und so vielfältig sind die Fragen am Ende. Das macht es komplex, aber für mich auch sehr spannend.
Das kann ich mir vorstellen. Und das hörst du von Männern? Du hast gesagt, du hast ja auch Männer bei dir im Coaching.
Ja, genau. Wobei Männer sind tatsächlich eher weniger. Was mich jetzt so nicht überrascht. Wie gesagt, zum einen ist es so, dass vielleicht auch diese Veränderungen nicht so schnell kommen. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit, sich auch selber damit zu beschäftigen. Man sagt ja auch Männern nach, dass sie sowieso sich weniger sozusagen um die Gesundheit kümmern, weniger zum Arzt gehen, weniger Vorsorgeuntersuchungen machen. Deswegen glaube ich auch, wenden sie sich auch in so einem Thema nicht unbedingt möglicherweise an vielleicht eher mich oder andere als Coach. Aber was Männer häufig haben, ist neben diesen allgemeinen Fragestellungen tatsächlich dann eher Themen, die ihre, ich sag mal, Gesundheit und Leistungsfähigkeit angehen. Es sind eher häufig solche Themen wie Leistungsverlust, Kraft, also ne, Muskelkraft geht verloren und auf der anderen Seite ganz viele Themen, die, wenn man so offen hier sein darf, die Sexualität tatsächlich betreffen. Mhm. Das ist das Thema Libidoverlust, das ist das Thema auch Erektionsstörungen bis hin zu der Frage, ist meine Prostata gesund? Ja, ein ganz wichtiges Organ, auch ganz wichtig eben in dieser Lebensphase, eben dort zu diesen Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Und das machen ja immer mehr Männer auch Gott sei Dank regelmäßig und treffen dort bei den Urologen. Das höre ich immer wieder auf sehr gute Ansprechpartner, die sich eben dann auch mit diesen Fragen sehr gut auskennen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Urologen den Männern an der Stelle fast mehr helfen können, als die Gynäkologen den Frauen, was es angeht.
Okay.
Ja, aber vielleicht auch, weil es spezifischer so diesen Themenbereich.
Ja, ja, genau. Interessant.
Ja.
Aber ich habe mich jetzt gerade ertappt, ich habe jetzt immer von den Frauen und von den Männern, aber die Wechseljahre tun ja auch sehr viel für oder gegen, oder wie soll man das sagen? Da passiert ja auch viel in Beziehungen während der Wechseljahre. Was erlebst du da? Also Beziehungen zwischen Männern und Frauen, vielleicht auch innerhalb der Familie. Was hörst du da?
Auch hier tatsächlich zwei Schwerpunkte. Das eine ist tatsächlich zwischen sozusagen den Partner, Partnerin, auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, ist es ja durchaus spannend, wenn zwei Frauen zum Beispiel gleichzeitig in den Wechseljahren sind. Auf der einen Seite können sie sich möglicherweise besser verstehen, weil sie den Körper der Partnerin dann besser verstehen. Auf der anderen Seite haben sie eben zeitgleich diese Themen. Das ist möglicherweise dann auch vielleicht mehr Explosionsgefahr. Wenn das die unterschiedlichen Geschlechter sind, dann höre ich ganz häufig das Thema, dass die Männer sehr unsicher sind, weil sie sagen, ich weiß ja gar nicht so genau, was bei meiner Frau passiert. Und sie versucht es mir zu erklären, aber ich kann es nicht so nachspüren. Ich kann es nicht genau verstehen. Ich merke auf der anderen Seite, bei mir passiert da irgendwie auch was, aber das scheint ja anders zu sein. Das ist also eine sehr große Unsicherheit. Spannend. Tatsächlich, es ist ungelogen. Ich hatte gestern Abend einen Bekannten zu Besuch, der auch darüber sprach und genau dies schilderte und sagte, Mann, also bei uns war das auch so. Meine Frau kam dann so relativ plötzlich in die Wechseljahre. Sie hat sich nicht verstanden, ich habe sie nicht verstanden. Das hat teilweise richtig gefetzt. Wir haben aber einen guten Weg gefunden und hinterher ist man immer schlauer. Der sagte dann auch, hätte ich das mal vorher gewusst, hätte mich mal einer vorgewarnt, ne? Also so wie der, wie nennen wir das hier in Deutschland, so der Geburtsvorbereitungskurs.
Aha, ja.
Dass die Welt kommt, da gehen auch das Paar in der Regel gemeinsam hin.
Ja.
Da sagt er, vielleicht wäre sowas auch sinnvoll für die Wechseljahre, dass man da gemeinsam ist. Ja. Also das ist so in Beziehung im Sinne von Partnerschaft. Aber was auch, Elisabeth, total spannend ist, dass ja viele Frauen und Männer in den Wechseljahren Kinder haben, die im Alter der Pubertät sind. Und auch das ist ja eine riesige hormonelle Veränderung.
Ja.
Und
ja.
auch das ist etwas, was emotional ganz viel mit den Jugendlichen, mit den Heranwachsenden macht. Auch die verstehen sich manchmal gar nicht selbst, ja. Was passiert mit mir, mit meinem Körper? Und wenn die dann auf sozusagen die, ne, Wechseljahresfrau, Mutti treffen, dann kann das durchaus eben zu Reibungen führen, die es sowieso häufig ja schon hat. Volle Konstellation. Umgekehrt, aber auch genauso hier wieder als Chance vielleicht zu sehen, dass man sich eigentlich ganz gut verstehen müsste und vielleicht das auch scherzhaft an der anderen Stelle nimmt und das dann so auf diese, wie wir ja so schön sagen, Metaebene bringt und sagt, hey, guck mal, lass uns mal uns neben uns setzen. Ne? Du in der Pubertät, ich in den Wechseljahren. Wir wissen irgendwie, beide sind wir ganz verrückt aktuell. Wie gehen wir denn jetzt liebevoll miteinander?
Ja.
Also es ist auch das birgt Chancen.
Das finde ich einen tollen Ansatz, so habe ich das doch gar nie gedacht. Für mich war das immer Konfrontation, fertig. Aber wir haben das schon vorher ganz kurz erwähnt, also die Wechseljahre werden allzu oft als das Ende von etwas, aber es ist eben zum Beispiel diese Gebärfähigkeit bei Frauen, bei Männern das Testosteron oder die Muskelkraft, die runtergeht. Du plädierst aber dafür, dass die Wechseljahre ein Übergang in eine neue Lebensphase sind, also in eine neue Lebensphase, die wir auch durchaus gestalten können. Kannst du uns da noch was dazu sagen?
Ja, es ist ja so, dass, wenn man mal ganz kurz den Ausflug sozusagen in die Historie macht, ne, und wir müssen nur 150 Jahre zurückgehen, da sind wir alle ja noch gar nicht so alt geworden. Ne? Also
ja.
Da sind wir viel früher verstorben. Das heißt, wir hatten, egal ob Mann oder Frau, viel kürzere Zeit, wenn überhaupt, in dieser Phase der, ich sage jetzt mal, Postmenopause. Mhm. Heute ist das ja anders. Wir werden ja heute, die Alterspyramide hat sich geändert. Wir werden locker 75, 80, 85 Jahre alt und noch älter und hoffentlich gesund. Das heißt, wir haben noch eine ganz lange Zeit vor uns, ja, nachdem wir möglicherweise durch die Menopause gegangen sind, also sprich die Frauen aufgehört haben zu bluten. Und das finde ich durchaus erwähnenswert, ja, weil einem dann nochmal bewusst wird, dass wir noch eine ganze, ganze lange Zeit zu leben, zu arbeiten auch haben. Wir arbeiten auch immer länger. Das als Chance zu sehen, dass wir doch diese Zeit gesund und munter, agil, mit vielen Ideen, mit Freude noch verleben oder verbringen können. Und dann ist ja die Frage, und wie erreiche ich das jetzt? Was kann ich für mich tun? Und das meine ich immer mit Chance vielleicht ergreifen, innezuhalten, weil es ist eine Veränderung. Eine Veränderung birgt meines Erachtens immer auch Chancen, dass man innehält, dass man auf sich guckt, dass man sich vielleicht nochmal so ein bisschen neu kalibriert, dass man nochmal mehr in sich hört und den Körper vor allem wieder versucht zu verstehen. Ja, und damit spreche ich jetzt auch diesen ganzen großen Bereich an gesunden Lebensstil an, dass wir uns selber was Gutes tun und uns nochmal überlegen, okay, kenne ich meine Stressoren eigentlich? Weiß ich wirklich, was mich stresst? Und wenn ich das weiß, habe ich dann mein Köfferchen gepackt und weiß, wie kann ich mir helfen? Ja? Wie ist es denn mit der Bewegung eigentlich? Ich habe jetzt in den Wechseljahren, habe ich verstanden, man muss auch nicht nur Ausdauersport betreiben, man muss auch was für die Muskelkraft tun.
Genau.
Tue ich das wirklich? Bin ich ehrlich zu mir selbst? Es müssen keine Riesenschritte sein. Ich sage immer, ein kleiner Schritt in die Richtung hilft schon ganz viel. Und dann fängt man an und sieht, wie einem das gut tut. Aber dieses Innehalten, was für ein Sport, was tut mir jetzt gut? Genauso das Thema Ernährung. Ich höre so häufig, aber ich ernähre mich ja gesund und trotzdem nehme ich zu. Und wenn wir dann da so ein bisschen reinbohren, stellen wir fest, na, so ein bisschen Optimierungsbedarf ist bei jedem von uns, wir packen mir selber an die Nase.
Ja.
Und dann das Thema Schlaf, was natürlich auch ein ganz wichtiges ist. Und viele haben Themen mit dem Schlaf. Das mag paradox klingen, ne? Wenn ich weiß, Frauen in den Wechseln, gerade Frauen in den Wechseln haben Schlafstörungen und dann sage ich denen, ihr sollt aber gut schlafen. Dann sagen die, ja, wie denn bitte? Dann sage ich, okay.
Genau.
Und nutzt es als Chance, besinnt euch mal, wie geht ihr denn oder wie seid ihr mit euren Kindern umgegangen? So dieses Bild von diesem wohlbehüteten Baby, was machen wir da? Wie sind wir dem begegnet? Wir haben abends, ne, das Rollo runtergemacht, wir haben abgedunkelt, wir haben es leise gestaltet, ein ruhiger Abend, ja, gut genährt, aber das Bäuchlein nicht zu voll, ja, damit wir gut schlafen können und haben das Kind in den Armen gehalten und dass es ihm gut geht. Und das ist so dieses, das meine ich mit, wir können die Chance ergreifen, auf uns zu gucken und für uns ganz viel Gutes zu tun, was uns, egal welches Thema wir uns angucken, wo wir die Körperreise sozusagen machen, gut tut. Ja, und damit einfach auch viel Kraft zu schöpfen. Und so ein paar Fragen vielleicht auch nochmal tatsächlich sich zu beantworten. Das ist ja auch so, ne, wir haben da jetzt heute gar nicht so den Fokus gehabt, aber es sind ja viele Themen, die in dieser Zeit bewegen. Was möchte ich beruflich noch erreichen? Viele, genau. Anfang 40 müssen noch 20, 25 Jahre arbeiten. In Deutschland wird vom Renteneintritt mit 70 gesprochen, ja? Also diese Frage, wo möchte ich hin? Möchte ich mich beruflich nochmal verändern? Wie genau stelle ich mir denn so diesen Weg irgendwann mal in Richtung Ruhestand und danach vor? Also dieses Innehalten, finde ich, ist einfach eine riesige Chance. Wann haben wir das schon mal im Leben? Weil bislang sind wir im Hamsterrad gelaufen. Jetzt haben wir mal die Chance auszubrechen.
Ja. Also ich kann jetzt einfach aus eigener Erfahrung und auch eher vielleicht so ein bisschen rückblickend sagen, dass es war eine Trauer, so eine Art, ein Abschied nehmen, die Wechseljahre, aber durchaus auch eine Befreiung. Also nur schon halt eben die regelmäßigen Blutungen mit Schmerzen nicht mehr zu haben, wirklich gar nicht mal so schlimm, oder? Also man kommt da hinten raus und ich finde, man kommt so ein bisschen stärker, befreiter da raus und kann sich wie neuen Themen auch widmen. Also so habe ich es erlebt.
Und das höre ich tatsächlich relativ häufig, dass gesagt wird, oh wow, ja stimmt, ich habe mir dann vielleicht auch mal eine Auszeit genommen oder mich eben mehr um mich gesorgt und vielen fällt dann erstmal auch wieder auf, was sie vielleicht auch vermisst haben eine ganze Weile. Und auch daraus schöpfen viele einfach Kraft, dass sie nochmal ein Hobby wiederbeginnen ganz häufig, was sie irgendwie so verloren haben. Also solche Themen bieten dann tatsächlich, wie wir das gesagt haben, ne, bieten tatsächlich auch Chancen.
Ja. Jetzt haben wir viel über die persönliche Befindlichkeit, sagen wir mal, oder über Beziehungen gesprochen, aber du hast es auch schon angetönt, die gesellschaftliche Seite, du machst auch Seminare in Firmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du uns dazu noch etwas sagen? Wie kommt deine Firma dazu, ein Wechseljahr-Seminar zu machen? Da muss ja irgendein Bedürfnis da sein.
Genau. Ja, es ist genau. Also es auch hier, ne, auf der einen Seite Bedürfnis, da komme ich gleich noch zu. Auf der anderen Seite, ich sage ja immer auch, die Wechseljahre machen vom Werkstor nicht halt. Ja. So, genauso wie du alle anderen Themen, alle anderen Lebensphasen mit irgendwie an den Arbeitsplatz nimmst, ist es ja in den Wechseljahren nicht anders. Egal, ob du jetzt Symptome hast, also offensichtliche Symptome, du hast ja vorhin von diesen starken Symptomen gesprochen, ne, des Schwitzens, was man möglicherweise sieht, aber es gibt ja auch andere Symptome, die sieht man vielleicht so gar nicht.
Mhm.
Trotzdem werden sie mitgebracht in irgendeiner Form. Und es ist nun mal so, dass grundsätzlich mal alle da in Anführungszeichen durchgehen, nicht alle erleben gleichermaßen Symptome. Es hat auch häufig was mit Haltung zu tun. Nehme ich die Dinge nun mit an den Arbeitsplatz oder nicht? Lasse ich es mir anmerken oder nicht? Aber allein diese Fragestellung ist ja eigentlich schon ganz, ganz spannend. Und aus Sicht der Arbeitgeber, also der Unternehmen, ist es so, sie möchten doch ihre Arbeitskräfte, ihre Mitarbeitenden möglichst gesund, möglichst fit, möglichst gut umsorgt wissen am Arbeitsplatz. Ne? Also es geht ja auch um Wellbeing, es geht um das betriebliche Gesundheitsmanagement, es geht aber vor allem auch um die Mitarbeiterbindung. Und das haben inzwischen viele Unternehmen verstanden, dass die, insbesondere Frauen, aber die Männer trifft es eigentlich genauso, dass die in den Wechseljahren eben gewisse, ich sag mal, Wünsche auch haben vielleicht an den Arbeitgeber, dass sie sich dort gut aufgehoben fühlen möchten, dass sie vielleicht sogar vom Arbeitgeber erwarten, weiß ich nicht, aber zumindest wünschen, dass auch dort mehr Aufklärung und mehr Anerkennung dieser Lebensphase passiert, dass sie vor allem auch drüber sprechen können. Und rein wirtschaftlich, Elisabeth, ist es so, es gibt inzwischen in Deutschland, in Österreich, auch in der Schweiz jetzt jüngst veröffentlicht ja Ergebnisse von Studien, von Befragungen. Das ist die Menosupport-Studie, die ich da nenne. In diesen Befragungen sind ja Frauen befragt worden in Unternehmen genau zu diesen Fragen. Ne? Welche Symptome hast du? Was beeinträchtigt dich möglicherweise am Arbeitsplatz? Und das sind ja dann solche Themen wie Konzentrationsprobleme oder eben auch in der Phase nach schlaflosen Nächten dann arbeiten zu müssen. Das sind auch mal die Hitzewallungen, eben genau das Thema. Ich stehe irgendwo, soll eine Präsentation halten, bin in einem wichtigen Meeting und plötzlich habe ich das Gefühl, mein Gesicht wird rot und ist es unangenehm einfach. Oder ich schwitze wirklich und weiß nicht, wo kann ich jetzt die Bluse vielleicht mal tauschen? Also es sind manchmal ganz praktische Fragestellungen. Ja. Und das sind ja so Themen, die sind dort genannt worden. Genauso die Frage, was wünschst du dir von deinem Arbeitgeber? Und genau das sind die Themen. Aufklärung, Sensibilisierung der Führungskräfte, dass man drüber sprechen kann. Vielleicht auch mal eine Hilfestellung durch den betriebsärztlichen Dienst. Einfach so ein kurzer Weg zu haben, dass man sich dort auch Hilfe holen kann. Aber eben auch diese praktischen Sachen mal darüber nachzudenken. Wie sieht's denn auf den sanitären, also in den Sanitärräumen aus?
Ja.
Habe ich die Möglichkeit, irgendwo mich umzuziehen oder vielleicht auch mal unbeobachtet mal durchatmen zu können, so eine Mini-Pause zu machen? Also solche Fragestellungen bis hin zu natürlich klimatisierten Räumen oder gar in den Berufen, wo es eine Berufskleidung gibt, auch die Frage, wie atmungsaktiv ist die eigentlich?
Wie sieht die aus? Ja,
ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja selbst, wenn du dir die Polizei anschaust zum Beispiel, ja, die Fragestellung, da ist die Frau in den Wechseljahren und die muss jetzt in
wie hält die das ab?
Auf dem Kreisverkehr den Verkehr regeln, ja,
ja,
an der Kreuzung.
Ja.
Also es ist eine Vielfalt an Fragestellungen. Und und in diesen Befragungen kommt es eben genau raus, dass es so ist. Und wirtschaftlich gesehen ist es auch tatsächlich auch ein Kostenfaktor für die Unternehmen. Mhm. Ja, das heißt, es gibt tatsächlich einen Anteil von Frauen, die sich möglicherweise aufgrund ihrer Wechseljahresymptome auch krank melden. Vielleicht sogar auch mal krank melden, obwohl sie sind ja nicht krank in dem Sinne, bevor sie vielleicht sagen, ich habe schlecht geschlafen, ich komme halt 2 Stunden später. Gib mir mal ein bisschen Zeit oder ich bleibe im Homeoffice oder irgendwas oder ich lasse auch mal den Bildschirm aus in der Videokonferenz, weil ich sehe einfach nicht so toll aus nach dieser durchschlafenen Nacht. Und da gibt tatsächlich einige, die sagen, ich habe mich auch schon mal krank gemeldet deswegen. Manche haben auch tatsächlich wirklich starke Symptome, die dann auch, ich sag mal, Krankheitssymptomen entsprechen.
Ja.
Bis zu, und das vielleicht noch als letzter Satz, so ein bisschen zum Nachdenken für die Unternehmen tatsächlich, bis hin zu, dass manche Frauen sogar sich einfach aber auch nicht mehr so leistungsfähig fühlen, vielleicht eine Beförderung sogar ausschlagen, ja, also den nächsten Karriereschritt zu gehen, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das so leisten kann, ich bin ja auch Vorbild.
Mhm.
Und tatsächlich ist es so, dass rund 10% entweder schon darüber nachgedacht haben oder es schon getan haben, nämlich in den vorgezogenen Ruhestand zu gehen aufgrund dieser Symptomatiken. Und wenn wir uns die Altersklasse über 55 angucken, sind das noch viel mehr, dann sind das irgendwas um 20-25%. Also tatsächlich auch ein Kosten- und Wirtschaftsfaktor.
Ja.
Und deswegen bin ich so dankbar und froh, dass aber viele Unternehmen da aufwachen, dass sie eben diese lebensphasenorientierte, ich sag mal, Führung oder Personalarbeit als auch wiederum Chance erkennen.
Ja, eben, es sind ja Lebensphasen und das ist eine Lebensphase, genauso wie es eine Lebensphase ist, wenn die Kinder noch ganz klein sind und man da auch Bedürfnisse hat. Darüber sprechen und zu zeigen als Unternehmen, man weiß das, man anerkennt das, man hilft da auch. Aber trotzdem hast du auch schon Kritik erlebt, also dass jemand gesagt hat, nee, echt, jetzt auch noch die Wechseljahre und was ist das Nächste, die Verdauung oder
Ja.
keine Ahnung, also
Ja, und ich verstehe es auch. Ich verstehe es auch. Also es ist
ja.
tatsächlich, es kommt jetzt gar nicht so häufig vor, aber es ist schon so, dass die eine oder andere Stimme dann sagt, wofür brauchen wir denn das jetzt? Das ist schon wieder so, also
Genau.
sowohl von den, ich sag mal, erst den Führungsetagen, aber spannenderweise eben auch von Betroffenen, die sagen, ich will das gar nicht an meinem Arbeitsplatz diskutieren. Ich gehe auch mit meinen anderen Befindlichkeiten nicht unbedingt zu meinem Chef, meiner Chefin und spreche mit denen darüber. Und
Ja,
die Kollegen
ja.
nicht unbedingt wissen. Das ist aber ehrlich gesagt eher ein kleinerer Anteil. Neulich hatte ich aber auch in einem Unternehmen, das da erzählte mir nämlich dann auch eine Mitarbeiterin, die sagte, ja, kannst du dir das vorstellen, dass eben genau auch Frauen solche Aussagen treffen? Neulich hatte ich eine Kollegin, eine schon etwas ältere Kollegin, und dann haben wir beide uns darüber ausgetauscht, wo mag das herkommen? Und ich kenne die Frauen, ich weiß ja nicht, wer das gesagt hat, aber das war so ein bisschen, zumindest bei mir, das Gedanken angeschoben worden, naja, vielleicht ist es von denen, die schon in Anführungszeichen durch sind, auch so ein bisschen Neid vielleicht. Im Sinne von, ich müsste ja alleine durch. Warum
Ja.
brauchen die das denn jetzt? Das war etwas, was wir zumindest diskutiert haben, wo ich gesagt habe, spannend,
Ja.
denn auch alle anderen Angebote zum Thema Gesundheit, Wellbeing und ähnliches, da wird ja auch nicht gesagt, wofür brauchen wir das, auch wenn ich es gerade vielleicht nicht brauche. Aber ganz interessant. Aber du hast recht, es gibt tatsächlich auch durchaus die ein oder andere in Anführungszeichen Kritik. Das ist aber ja
Ja.
okay. Also
Ja.
wir dürfen ja kontrovers auch diskutieren. Ich finde es sehr bereichernd eigentlich, weil man dann immer noch mal eine neue Perspektive bekommt.
Ja, natürlich, finde ich auch. Aber jetzt, um langsam zum Schluss zu kommen, habe ich natürlich schon noch eine Frage an dich oder eine Bitte. Kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern auch noch einen Tipp geben oder Vorschläge machen, wie sie diese Wechseljahre möglichst problemlos überstehen oder dass es eben nicht zum Horrortrip wird, sondern eine spannende Lebensphase ist.
Ja, ja, Horrortrip ist natürlich ein echt hartes Wort. Ich hoffe, das wirklich ist für niemanden so tatsächlich oder von niemandem so stark erlebt wird, so stark negativ. Ne? Also was würde ich empfehlen, was kann ich raten? Es ist natürlich schwierig, jetzt so eine riesig lange Lebensphase mit all den Herausforderungen, über die wir gesprochen haben, so kurz und knapp zusammenzufassen. Aber so zwei, drei Dinge gebe ich tatsächlich ganz gerne auf den Weg, weil ich glaube, sie könnten jedem helfen, egal in welcher Phase, egal welche Symptome. Das erste ist tatsächlich, offen zu sein, sich zu öffnen für diese Veränderungen, die da kommen, sie mit Spannung irgendwie aufzunehmen, sich zu informieren, da wo es geht, weil ich glaube, wenn man, je informierter man in etwas hineingeht, desto weniger Angst muss man vielleicht auch vor manchen Dingen haben. Vielleicht hat man dann schon Antworten auf, ich sag mal, Fragen, die man gar nicht braucht. Das ist mal das Schönste, wenn ich das gar nicht brauche, was ich alles weiß. Aber sich tatsächlich zu informieren, sich so eine gute Basis zu holen. Auf der anderen Seite immer die Balance finden, es auch nicht zu übertreiben. Ne? Also, fällt heute nicht so leicht, weil ja in der, gerade Social Media, ich sprach es vorhin an, da poppt so viel hoch. Und da so ein bisschen auch die Ruhe zu bewahren. Nicht jedes Mittelchen, nicht jedes Buch, nicht alles, was dort gesagt wird, ist auch wirklich so und ist vor allem nicht für jeden gut. Ja, also, dass man da so ein bisschen Gelassenheit auch walten lässt. Und wenn das geht, sich frühzeitig vielleicht informieren, ob es in der Umgebung oder auch online, dass man einfach einen Ansprechpartner hat für das Thema. Ob man den dann mal braucht, ist ja eine ganz andere Fragestellung. Aber es kann unheimlich entlasten, wenn ich weiß, okay, wenn ich dann mal eine Frage habe, weiß ich aber, wen ich anrufe. Und ob das jetzt der Hausarzt, der Gynäkologe, der Endokrinologe, ein Heilpraktiker, eine Wechseljahreberaterin, egal, eine gute Freundin, ja, die Mutter, die Schwester ist, das ist mir fast egal. Ich finde es wichtig, dass man einen vertrauensvollen Ansprechpartner hat.
Ja.
Und das Dritte ist, wenn es dann eher so in die Frage geht rund um Symptome und wie gehe ich damit um, im Sinne von Linderungsmöglichkeiten. Da sage ich ganz häufig den Klientinnen und Klienten, wenn ihr ein Thema habt, wenn ihr merkt, es verändert sich was, ihr fühlt euch unwohl damit, zum Beispiel die Verdauung verändert sich, ich vertrage manche Sachen vielleicht nicht mehr so, ich habe einen Blähbauch oder ich schlafe schlechter als sonst oder was auch immer uns so passiert, was wir so beobachten, dass ich sage, frag dich, wann ist es anders?
Okay.
Im Sinne von, es gibt ja auch immer Phasen, wo es uns gut geht, dass man sich eben da die Frage stellt, wenn es mir so gut geht, was ist denn da anders als jetzt im Moment? Was hat sich vielleicht verändert, um so ein bisschen dem Ganzen auf die Spur zu kommen? Warum ist es jetzt gerade so? Und da brauche ich keinen, nicht zwingend, auch wenn er manchmal sehr hilfreich ist, aber ich brauche ja nicht zwingend immer einen, ich sag mal, Bluttest oder ähnliches, sondern mehr in sich reinzuspüren. Ich glaube, das ist so dieser Themenkomplex, spür in dich rein und frag dich, wann ist es anders? Und tatsächlich, wenn ich das als sozusagen ein letztes Beispiel nennen darf, tatsächlich ein Beispiel aus meiner Beratungspraxis, wo ich auch eine Frau hatte, die ganz verzweifelt war, weil sie nachmittags so ein Tief immer hatte, immer so müde war, das kannte sie von sich nicht und eben auch so einen aufgeblähten Bauch. Und dann haben wir über ganz viele Dinge gesprochen. Und dann habe ich ihr auch die Frage gestellt, sag, wann war es anders? Wann ist es anders? Sagt sie, ja, im Urlaub ist es anders. Ich so, oh, interessant. Und was genau ist denn im Urlaub anders als in deinem Alltag? Ja, da nehme ich mir viel mehr Zeit fürs Frühstück. Und ach, und das Frühstücksbuffet ist so toll. Und da esse ich so gern Omelette. Und anders als zu Hause, wo ich mir vielleicht nur mal schnell irgendwie ein Müsli esse. Und auch mittags, ne, dann frühstücke ich so gut, dass ich eigentlich gar nicht so diese Mittagsmahlzeit brauche. Dann esse ich am Nachmittag was. Ich sage, und was isst du hier mittags? Ja, die Laugenstange im Vorbeigehen. Und so kam sie eigentlich selber drauf, dass sie sagt, ja, vielleicht tut mir einfach die Ernährung gar nicht so gut, die ich hier habe. Vielleicht sollte ich eben mehr von dieser Urlaubsernährung integrieren und ruhiger essen. Also sie hat die Lösung selber gefunden, wenn man das so sagen möchte, nur durch die Frage, wann ist es denn anders? Und deswegen gebe ich die auch gerne zum Schluss mit.
Sehr gut, sehr gut. Nehmen wir sehr gerne mit. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in deine Arbeit, was andere auch tun, oder nur schon zu hören, dass es anderen genau gleich gehen kann, tut einfach gut. Und nochmals vielen Dank und alles Gute dir für deine Praxis, für deine Arbeit.
Ganz herzlichen Dank, liebe Elisabeth. Und ja, allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich eine gute Zeit durch den wandelhaften, wunderbaren Wechseljahr.
Willst du mehr über Focus Future erfahren? Besuch uns im Netz auf focusfuture.ch oder auf Instagram unter Focus Future Now.